Es ist Montag, 20.03 Uhr. Du hörst den Podcast Teile der Lösung live.
Gespräche mit proaktiven Menschen wie du und ich, die sich nicht aufhalten lassen, unsere Gesellschaft positiv, konstruktiv und nachhaltig zu inspirieren.
Um nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der ökologischen, ökonomischen und sozialen Lösungen zu werden, zu sein und zu bleiben.
Für mehr Lebensqualität. Und jetzt geht's los.
Also, willkommen zu unserem heutigen Teile der Lösung Live Interview mit Ivan Kurz, der visionäre Gründer von Evergreen. Und er hat eine sehr beeindruckende Karriere als Portfolio Manager bei einigen der führenden Banken hier in der Gegend, hat außerdem dadurch halt die Finanzen aus nächster Nähe erlebt und seine Leidenschaft für Fairness und Transparenz hat ihn dann später dazu gebracht, Evergreen zu gründen. Was das ist, erfahren wir gleich von ihm persönlich. Das Ziel von Evergreen, so wie ich es verstanden habe, ist, professionelle Kapitalanlagen für alle zugänglich zu machen. Und Ivan ist nicht nur ein Experte in der Finanzangelegenheiten, sondern eben auch ein Vorreiter in der Integration von Nachhaltigkeit in die Finanzwelt. Und jetzt ist er zu Gast. Heute stellt er seine Einblicke, Erfahrungen und Visionen vor, wie wir gemeinsam zu einer gerechteren und nachhaltigeren Finanzlandschaft beitragen können. Wir werden also die spannende Frage klären, wie kann die Finanzwelt nachhaltiger und zugänglicher gestaltet werden? Ich hoffe, da finden wir eine gute Antwort drauf. Ivan, schön, dass du am Start bist. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich bin gerne dabei und gebe Auskunft.
Das freut mich. Dann starten wir doch mal so. Was ist denn Evergreen überhaupt?
Ja, Evergreen ist ein Platz, ein digitaler Platz, wo wir dir helfen, deine Geldanlage zu realisieren für die verschiedensten Ziele, Sparziele, kurzfristige Sparziele, Altersvorsorge und so weiter. Und der grundsätzliche Gedanke ist der Beratungscharakter. Wir möchten die Leute abholen, auch die, die jetzt mit Finanzen noch nicht so viel am Hut haben. Und das Ganze in einem nachhaltigen Rahmen und das aus mehreren Aspekten heraus.
Kannst du noch mal so diese Kernvision von Evergreen umreißen? Und vor allem interessiert mich, wie unterscheidet sich Evergreen von so herkömmlichen Finanzinstitutionen?
Ja, also Kernvision ist, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit zusammenzupacken. Ja, es gibt ja mittlerweile genug Angebote, sein Geld nachhaltig anzulegen. Und die Herausforderung besteht aber darin, auch das Ganze ökonomisch nachhaltig zu gestalten. Also sprich, dass auch was übrig bleibt vom Ersparten. Also diese Ansprüche, die man an Sparen, an Altersvorsorge, an Geldanlage hat, auf der ökonomischen Seite, also Risiken, Sicherheit, Erträge und so weiter, das zusammenzuführen mit dem Nachhaltigkeitsgedanken. Und das ist ein großer Unterschied, denn Finanzinstitutionen bieten zum Teil natürlich nachhaltige Kapitalanlage an, aber der ökonomische Aspekt, also im Sinne der Kundinnen und Kunden zu agieren und zu handeln, das kommt oft zu kurz, weil es einen Zielkonflikt gibt, ja? Denn je mehr der Anbieter verdient, umso weniger verdient der es nutzt und umgedreht. Und da sieht man schon, dass es nicht so einfach ist.
Ja, voll. Also wir leben ja in einer Welt von großen und fett etablierten Banken, die ziemlich dominant auf allem drauf sitzen und drüber sitzen. Und wie du eben schon gesagt hast, es gibt ein paar Studien, zum Beispiel die von Deloitte, die zeigen, dass nur so etwa 52% der Kunden ihren Banken wirklich vertrauen. Das ist ja, das ist also auf jeden Fall eine Herausforderung und unterstreicht die Bedeutung von Vertrauensbildung in der Finanzbranche. Und du hast zum Beispiel bei solchen Banken gearbeitet, wie zum Beispiel Metzler und Lampe, warst da Portfolio-Manager. Laut einer Umfrage ziehen so 43%, ich habe mich viel mit Umfragen und Studien beschäftigt in der Vorbereitung jetzt, ziehen so 43% der Angestellten in der Finanzbranche in Betracht, in kleinere Firmen oder Startups zu wechseln, um mehr Einfluss und Erfüllung in ihrer Arbeit zu finden. Das hast du dann später auch gemacht und dich in die Welt der Startups gewagt. Erzähl doch mal von deinem Weg vom Portfolio-Manager jetzt zum Pionier der nachhaltigen Finanzwelt. Also was hat dich dazu bewegt, diesen mutigen Schritt zu gehen und Evergreen zu gründen? Und vor allem, wie fühlt sich's an, so eine Art Gegenbewegung in dem speziellen Finanzsektor anzuführen?
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass es ohne die Zeit bei Metzler oder bei Lampe nicht gegangen wäre, weil das Thema Geldanlage auch im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und schon ohne den Aspekt Nachhaltigkeit ist wahnsinnig komplex. Es gibt viele Risiken, und es ist wichtig, dass man das Handwerkszeug dazu auch lernt bei einer erfahrenen Institution. Von daher war das wichtig und sehr, sehr wertvoll, das dort gemacht zu haben. Und irgendwann hat man viel gelernt, ausgelernt hat man nie, aber genug gelernt, um zu sehen, dass es vielleicht auch Potenzial gibt, was diese ökonomische Nachhaltigkeit angeht, dass man es vielleicht noch effizienter, Geldanlage noch effizienter gestalten kann, noch individueller gestalten kann. Bei Metzler war es so, dass ich in einem Bereich gearbeitet habe, wo die Mindestanlagesumme 25 Millionen Euro betrug. Ja? Und dann ist natürlich schon die Idee, wenn man das dort so professionell macht, geht das nicht auch für kleines Geld, gerade im Rahmen der Digitalisierung? Und da lässt sich ja viel vereinfachen. Und das war so der Ansporn zu sagen, okay, hier wo ich bin, sind richtig viele Profis am Werk. Aber für die Leute, die jetzt normal ihr Geld anlegen wollen, die werden halt häufig nicht mit so viel Professionalität konfrontiert, sondern eher mit Vertriebsgesprächen, Verkaufsgesprächen, provisionsorientierten Gesprächen. Also es geht eigentlich immer darum, den Leuten irgendwie so viel wie möglich aus der Tasche zu ziehen, anstatt denen was in die Tasche zu stecken. Und dann dachte ich, okay, das ist vielleicht der Zeitpunkt, wo man das Ganze kombinieren kann. Die technischen Möglichkeiten gibt es mittlerweile alle. Ja, man kann coole Apps bauen und auch im Hintergrund viel im Backoffice-Bereich viel automatisieren. Warum nicht richtig cool und möglichst einfach, aber mit viel Professionalität was auf die Beine stellen und dann das Ganze für kleines Geld, bei uns ab einem Euro, dann zu ermöglichen.
Ja, großartig. Du hast jetzt auch gesagt, also dass dir das auch viel getaugt hat, bei den großen Banken zu lernen. Das glaube ich dir sofort. Ist ja auch unglaublich hilfreich, von Profis erstmal zu lernen, um sich da in dieser ganzen komplexen Welt zurechtzufinden. Hast du so ein, zwei größte Aha-Momente, die du in der Zeit gelernt hast, oder inwieweit dich die Zeit, deine Perspektive auf die Finanzwelt geprägt wurde in der Zeit?
Hast du da
was zu teilen?
Ja. Ja, absolut. Also das Erste, was sofort auffällt, wenn man im Großanlegerbereich unterwegs ist, ist die Kostendifferenz. Ja, also man muss sich vorstellen, so eine große Institution, die zahlt für das Managen der Gelder vielleicht 0,3, 0,4, 0,5% pro Jahr. Und wenn man das jetzt mit einem Publikumsfonds oder einer Bankberatung und so weiter vergleicht und auch da wieder Statistiken heranzieht, da liegen die Durchschnittskosten, die entstehen, wenn man irgendwo Geld anlegt, egal ob bei einer Bank oder sonst wem, bei ungefähr 2,5% pro Jahr. Das ist fast das Zehnfache. Und jetzt kann man ja sagen, naja, ist ja nicht so schlimm, die 2,5%, Hauptsache es bleibt genug übrig. Fakt ist aber, es bleiben eben diese 2,5% pro Jahr weniger übrig. Und das sind in 10 Jahren schon mal 25%, das sind in 20 Jahren 50% ohne Zinseszinseffekt. Das heißt, die Hälfte meines Ersparten in 20 Jahren, die Hälfte davon geht für Gebühren drauf. Und dann wundern sich natürlich viele zu Recht, nachdem sie fertig sind mit Sparen und, keine Ahnung, in Rente gehen und das Geld ausgeben wollen, dass da nicht ein Bruchteil dessen zustande gekommen ist, was vorher im Verkaufsgespräch so blumig dann erzählt wurde. Also diese Kostendiskrepanz, die ist absolut enorm.
Die Inflation kommt ja auch noch dazu.
Und so passiert es, dass am Ende gar nichts bei rumgekommen ist und ich hätte das Geld eigentlich besser ausgegeben. Ja, dann hätte ich noch was davon gehabt. Und so
ist oder das, also, in Bildung oder Infrastruktur investiert.
Ja, absolut. Ja. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Grund, dass da ist so viel Potenzial. Und das kann ich auch dazu sagen, das ist ein speziell deutsches Problem. So deutsche Anlegerinnen und Anleger sind so hohe Gebühren ich sag mal, gewohnt oder hinterfragen die nicht so sehr, das Geld anzulegen. Zum Beispiel in den USA ist viel, viel günstiger. Die Beratungsleistung wird mit viel niedrigeren Sätzen vergütet, egal ob über die Fondsgebühren oder sonst was. Und das ist speziell auch hier ein deutsches Problem. Und umso wichtiger war es für mich, das in Angriff zu nehmen.
Wie stehst du denn dazu zu so Neo-Brokern wie Trade Republic oder so? Die können ja ziemlich geringe oder gar keine Gebühren anbieten im Vergleich zu, ich sag mal, traditionellen Brokern. Also in Anbetracht der wachsenden Beliebtheit von so Neo-Brokern, wie positioniert ihr euch als Evergreen da im Vergleich zu den Anlagemöglichkeiten von denen?
Ja, gibt es zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, die verdienen natürlich trotzdem eine Menge Geld und dann ist natürlich die Frage, wenn die keine Gebühren verlangen, wo kommt es her? Und da ist die Problematik, dass die Gebühren dort ja häufig versteckt sind. Ja, das bedeutet, ich kaufe dort eine Aktie oder einen Fonds und bekomme womöglich nicht den Preis, den ich bekommen hätte, wenn ich dann direkt das irgendwo gehandelt hätte oder an verschiedenen Börsen nachgefragt hätte. Das bedeutet, da steckt sich der Broker ein Stück weit was in die eigene Tasche in Form des, sagen wir mal, schlechteren Kurses beim Kaufen und dann auch wieder beim Verkaufen. Und je nachdem, wie groß diese Diskrepanz ist, zahle ich am Ende vielleicht sogar mehr als bei einer klassischen Bank, wo ich zwar damit direkt konfrontiert werde mit, keine Ahnung, 9,90 Euro pro Order, aber dafür einen fairen Kurs bekomme. Das heißt, es ist vermeintlich billig, aber unterm Strich ist es nicht billig. Also wir sind ja selber Fondsmanager, wir managen Evergreen-Fonds, wir würden nie bei einem Neo-Broker irgendwie unsere Trades aufgeben. Wir geben die immer an die Börse und schauen uns direkt die Kurse an. Und der zweite Aspekt ist die Beratungsleistung. Die Neo-Broker sind ja für Selbstentscheider und Selbstentscheiderinnen. Die wissen, okay, ich strukturiere mein Portfolio folgendermaßen. Ich investiere so viel da, so viel da, so viel da, so viel da. Dafür nehme ich den und den und den Fonds. Und es gibt ja Millionen von Fonds. Und wir sind eine Vermögensverwaltung in dem Sinne und wir sagen dir dann ganz genau, okay, wenn du das vorhast und so lange Zeit hast und so ein Anlegertyp bist, dann bauen wir dir jetzt das Portfolio aus den richtigen Bausteinen zusammen, damit es auch passt.
Bevor wir da jetzt noch tiefer einsteigen, würde mich noch ein bisschen mehr zu deinem Hintergrund interessieren. Ich habe auch eine Studie gelesen, dass so persönliche Ereignisse oft als Katalysatoren für berufliche Veränderungen dienen. Besonders bei Unternehmensgründung ging mir selber auch so und ich kenne eine ganze Menge Gründer und Gründerinnen, die auch so von so Momenten berichten, die alles verändert haben. Also eine Geschichte, die so den Kern der Mission und Leidenschaft enthüllt. War das bei dir auch so? War das, kannst du dich erinnern an einen bestimmten Wendepunkt in deinem Leben, was dich dazu geführt hat, Evergreen zu gründen? Und also einen ausschlaggebenden Moment, in dem du beschlossen hast, das Finanzsystem zu verändern? So, das ist es?
Ich glaube ja so ein bisschen an das Gründergehen auch. Ja, ich glaube, bei manchen schlummert das so. Ich habe zum Beispiel während des Studiums ein Sportgeschäft gehabt, ja, und das betrieben und so mein Studium finanziert. Später dann auch im Internet und erst im Versandhandel. Ich habe in den 90er Jahren studiert, also ist schon eine Weile her. Und erst über den Versandhandel und mit einem Ladengeschäft und dann auch an Ende der 90er über ein Online-Geschäft. Und wollte auch immer in der Selbstständigkeit bleiben. Und dann dachte ich, na gut, ich schaue mal ein Jahr in die Angestelltenwelt und gehe halt mal zu einer Bank, zu einem Asset Manager jetzt im speziellen Fall. Und ich schaue mir das mal an und dann mache ich wieder mein eigenes Ding. Jetzt hatte ich aber einen ziemlich coolen Chef und wir haben quasi gemeinsam was innerhalb der Bank aufgebaut, einen Bereich aufgebaut, der auch sehr erfolgreich war. Und so hat sich das immer weiter verschoben und am Ende sind dann 13 Jahre draus geworden. Aber es hat immer so in mir geschlummert und ich glaube, wir haben damals so alles erreicht, was im Rahmen eines Angestelltenverhältnisses möglich war. Und dann kam eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn du jetzt noch mehr möchtest, also noch mehr gestalten möchtest, ja, dann geht es eigentlich nur noch über so eine Gründung. Und das war dann so der ausschlaggebende Punkt. Der Plan, der schlummerte eigentlich immer die ganze Zeit schon. Es war einfach zu schön auch, muss ich ehrlich sagen. Und es hat auch einfach zu viel Spaß gemacht. Und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert.
Verstehe. Also hinter jedem starken Engagement steht ja eigentlich auch so eine persönliche Motivation. Und für jemand wie dich in deiner Position, also der aktiv für mehr Transparenz und Fairness in der Finanzwelt eintritt, ist diese Motivation sicherlich auch tief verwurzelt. Also als CEO von Evergreen stehst du ja bestimmt für feste, bestimmte Werte und Prinzipien, oder? Was sind das für welche?
Ja, das geht bei der Firmengründung los. Wir sind ja mittlerweile 15 Mitarbeitende in der Company und wir haben uns schon so zusammengefunden, dass es zunächst mal Spaß macht, erstmal grundsätzlich gemeinsam an einem Projekt, an einer Sache zu arbeiten. Und das ist ganz wichtig. Ich sage immer, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Das heißt, das, was wir hier tun im Job, sollte mindestens, also ähnlich so viel Spaß machen wie die 2 Wochen, 3 Wochen Urlaub, wenn man irgendwo unterwegs ist und so. Auf eine andere Art und Weise, logischerweise. Das eine ist ja immer so Recreation und das andere ist vielleicht so Creation. Ja, also man kreiert was gemeinsam. Das heißt, das sollte ähnlich viel Spaß machen. Und das ist auch so der grundlegende Wert jetzt für uns als Company. Dann kommt natürlich der Nachhaltigkeitsaspekt dazu, ne? Diese Kombination. Es soll für die Leute was übrig bleiben. Es soll fair sein. Es soll transparent sein. Und das schweißt uns eben auch bei Evergreen zusammen. Und das ist auch der größte Motivator, überhaupt sowas auf die Beine zu stellen. Und ja, ich glaube, das geht vielen so. Irgendwann kommt man dann zu dem Punkt, wo es dann nicht nur um zur Arbeit gehen, Geld verdienen, nach Hause gehen, Urlaub fahren und das Ganze von vorne, sondern irgendwann möchte man vielleicht auch was gestalten, was verändern, was besser machen. Ja, und das ist dann der Punkt, wo man dann überlegt, okay, in welchem Bereich könnte man das machen? Und gut, jetzt habe ich so viele Jahre im Finanzbereich gearbeitet und da gibt es so viel zu tun, so viel zu verbessern. Und dann lag es natürlich nahe, dass man dann in diesem Bereich was macht. Und das war dann am Ende der ausschlaggebende Punkt.
Nice. An der Stelle können wir mal das Wissen von unseren Zuschauer, Zuschauerinnen testen. Nachhaltige Investitionen werden ja immer wichtiger in der heutigen Zeit und ein Schlüsselkonzept dabei sind die ESG-Kriterien. Und die werden mittlerweile ziemlich stark auch berücksichtigt weltweit. Ich glaube 33% der Vermögensverwaltung berücksichtigen die mittlerweile. Was heißt denn das? Also nicht, dass du das jetzt beantwortest, Ivan, sondern alle, die jetzt zuschauen, dürfen das gerne mal beantworten. Was sind denn die 3 Hauptkriterien nach den ESG-Standards? Also wofür steht ESG? Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Und Ivan, du musst mir ein bisschen helfen. Da ich da so einen Löffel als Stütze für mein Telefon habe, kann ich die Kommentare nicht sehen. Aber die erste Person, die die richtige Antwort, du weißt natürlich, welche Antwort richtig ist. Die erste Person, die richtige Antwort geschrieben hat, darf die sehr gerne, gewinnt einen Freifahrt-Selfcare, so ist es von mir. Also ich schreibe mir dann den Namen auf und dann gucken wir mal. Aber da würde ich gerne bleiben bei den ESG-Kriterien, ohne jetzt zu spoilern, wofür das steht. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen, ohne zu spoilern, worum es geht? Und auch vielleicht ein bisschen die Schattenseiten oder Herausforderungen davon zu erklären. Danke dir.
Ja, fangen wir vielleicht mit den Schattenseiten oder eher Herausforderungen, wie du schon sagst. Also Schattenseiten eher weniger, aber Herausforderungen bei Nachhaltigkeit ist natürlich zunächst mal herauszufinden, ob es sich wirklich um Nachhaltigkeit handelt oder um Greenwashing. Denn Nachhaltigkeit lässt sich natürlich aktuell super gut verkaufen, egal ob das der Bio-Joghurt ist oder die grüne Kapitalanlage, ja, das ist natürlich auch ein Mega-Marketing-Instrument und es wird immer schwieriger, da den Überblick zu behalten und auch zu unterscheiden, was ist nachhaltig und nicht. Das ist schon mal nicht so einfach. Aber der zweite Punkt, der da mit einhergeht, ist, wenn es um Kapitalanlage, also um nachhaltige Kapitalanlage angeht, dann zusätzlich zur echten Nachhaltigkeit auch die Risiken bewerten zu können und auch die Ertragschancen. Denn wenn das nicht so wichtig ist, dann muss ich auch nicht nachhaltig investieren, weil dann kann ich gleich spenden, weil da ist der Impact definitiv noch größer als eine Kapitalanlage. Also aber und das ist die Herausforderung, ja.
Stimmt. Ich glaube 2000 wann war das, 21 oder so, ist die Zahl der Greenwashing-Fälle durch Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit um 70% gestiegen. Also Greenwashing ist wirklich ein echtes Problem und untergräbt ja noch mehr irgendwie das Vertrauen in die Rolle des Finanzsektors bei der Finanzierung von Transformationsprozessen, was sehr schade ist.
Absolut.
Also ihr, habe ich gelesen, bei euch auf der Seite brecht mit traditionellen Anlagestrategien und bringt frischen Wind in die Vermögensverwaltung. Ich bin selber Millennial auch und Studien zeigen auch, dass 75% der Millennials absolut abfahren auf nachhaltige Investitionen. erzähl doch mal, wie euer Fondsmanagement sich unterscheidet so von traditionellen Anlagestrategien. Nochmal genau.
Also bei uns ist das tatsächlich so, dass wir bestimmte Bereiche erstmal konsequent ausschließen. Ja, also so Themen wie Waffen, fossile Energiegewinnung und so weiter, die finden bei uns nicht statt. Und das überrascht jetzt vielleicht den einen oder anderen. Man könnte ja sagen, na gut, aber nachhaltige Geldanlage sollte ja immer Abstand von den Sektoren nehmen. Aber das ist eben nicht so. Ja, man kriegt Fonds zertifiziert, die sehr wohl auch an Ölproduktion, an Kohleproduktion und so weiter beteiligt sind. Dann aber eben mit Quotenbegrenzung. Ne? Da steht dann da, ja, maximal 5% in Öl und maximal 3% in Waffen und so weiter und so weiter. Und trotzdem sind es grüne Fonds. Trotzdem sind die Fonds grün gelabelt und auch ganz offiziell. Also das ist so, das findet bei uns nicht statt. Und dann nehmen wir uns jedes einzelne Unternehmen. Wir haben so einen kleinen Nachhaltigkeitsausschuss, so nennt er sich. Unsere CSR-Managerin, die Adriane, ist dort beteiligt. CSR steht für Corporate Social Responsibility. Also Adriane kümmert sich darum, dass Evergreen eine nachhaltige Firma ist. Ich bin dabei von der Geschäftsleitung und das Portfolio Management ist dabei und jeder hat eine Stimme und dann gehen wir jedes Unternehmen durch, gucken, was machen die, hatten die irgendwelche Kontroversen in der Vergangenheit, irgendwelche Skandale und so weiter, wie erwirtschaften die den Großteil ihres Geldes, wie gehen die mit den Mitarbeitenden um und so weiter.
Dann also euer Ethikausschuss, Nachhaltigkeitsethikausschuss.
So. Ja, genau. Ja. Und dann erstellen wir so kleine Exposés und sortieren die ein und sortieren die aus und sagen, okay, die dürfen mit rein, die fliegen raus aus den und den Gründen und dann monitoren wir diese Unternehmen, ja, kommt da irgendwas, die ändern sich ja auch, ne, kommt da irgendein Skandal ans Licht und so weiter. Und das machen wir sehr akribisch, weil wir ausschließlich nachhaltige Geldanlage anbieten und nicht nebenher dann noch irgendwelche normalen Fonds, sage ich mal, ja.
Also du würdest sagen, dass der globale Markt für nachhaltige Investitionen auf jeden Fall so doll dramatisch gewachsen ist, dass man gar nicht mehr eigentlich drumherum kommt, nachhaltig zu investieren. Also es ist einfach zukunftsfähig und notwendig. Und dadurch habt ihr natürlich auch die Herausforderung, dass ihr selber bewerten müsst oder beziehungsweise ein Qualifikationsmanagement und Sicherung hausintern haben müsst, wo ihr die Unternehmen einzeln bewertet und schaut, ob das euren Ansprüchen und den für eure Kunden auch entspricht. Und wie könnt ihr, also jetzt nochmal tiefer reingegangen, wie könnt ihr da sicherstellen oder was habt ihr da noch für Qualifikationen und Methoden, wie ihr dann noch tiefer sicherstellen könnt, dass die Unternehmen das also wirklich, gut, man, ihr seid dann zu dritt in dem Ausschuss, aber habt ihr da noch andere Kooperationen, mit denen ihr dann zusammenarbeitet, die noch tiefer gehen und gründen?
Es gibt unglaublich viele Screening-Tools und Agenturen, die zunächst mal auch in die Unternehmen reingehen, die Geschäftsberichte screenen und dann auch bewerten, die verschiedensten Aspekte. Und diese Screening-Tools, die nutzen wir auch zunächst mal, um das Ganze vorzufiltern. Aber dann, um diese eigene Recherche, die dann auch lange dauern kann, kommt man nicht drum rum. Ja, also das müssen wir dann auch selbst machen. Aber wir können schon mal viele Unternehmen generell ausschließen, die wir uns gar nicht erst angucken müssen, weil sie durch diese Screening-Prozesse fallen. Und da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele gute Tools, wo man dann im Prinzip vorfiltern kann.
Kannst du mal so ein paar beliebte Fonds aufzählen, die wo du sagst, boah, da stehen wir total dahinter?
Na gut, die Fonds, für die wir verantwortlich sind, sind natürlich aus unserer Sicht die besten, nachhaltigsten. Also gibt den Evergreen Sustainable World Stocks, ist ein sehr nachhaltiger Aktienfonds. Den gibt es auch als Anleihenvariante. Den Tomorrow Better Future Stocks, das ist ein globaler Aktienfonds, den wir managen nach sehr, sehr strengen Nachhaltigkeitskriterien für die Tomorrow Bank in Hamburg, wer die vielleicht schon mal gehört hat. Und ja, das sind so im Prinzip unsere, wie sagt man so, Flagship-Fonds, ja, wo wir sehr, sehr intensiv auch in die einzelnen Unternehmen gehen.
Eure Evergreens by Evergreen.
So ist es, ja.
Und ihr habt so ein aktives Portfolio-Management, das wird ja auch zunehmend immer beliebter, weil es halt flexibel auf Marktveränderungen reagieren kann, was in der heutigen Zeit und den volatilen Märkten ja ein absoluter Vorteil ist. Die Anpassung der Aktien- und Anleihenquoten ist also so ein wesentlicher Bestandteil eurer Strategie. Und die aktive Verwaltung unterscheidet sich dann quasi auch deutlich von den passiven Ansätzen. Kannst du den Prozess nochmal von dieser Anpassung, kannst du den nochmal genauer erklären?
Ja.
In den zum Beispiel Green Active Strategien?
Ja, gerne. Also im Prinzip bieten wir beides, sowohl den passiven Teil, wo einfach alles so bleibt, wie es ist. Passiv bedeutet zum Beispiel eine statische Aktienquote. Ich habe jetzt 60% Aktien im Portfolio und 40% Anleihen und dann bleibt das immer so. Egal, ob es nach oben geht oder unten. Das sind unsere Impact-Portfolios und die Active-Portfolios, bei denen ist das anders. Da ist dann die Quote mal 60% und wenn die Märkte fallen, sind sie nur noch 20% Aktien. Wenn sie steigen, sind es mal 80% Aktien und das ist der Unterschied zwischen beiden. Und je nachdem, wie das Anlageziel ist und was für ein Anlagetyp die Person ist, empfehlen wir dann eben den einen Weg, den passiven Weg oder den aktiven Weg, weil nicht alles ist für jeden gleich geeignet.
Ja, es gibt Leute, die halten das nicht aus, dann
Also
ja, kann ich auch durchaus nachvollziehen, wenn es dann so stresst. Und du jeden Tag irgendwie da drauf guckst auf dein Telefon, ob das jetzt gestiegen ist oder nicht oder so immer. Dann kriegst du, sobald es irgendwie fällt, kriegst du so, weiß ich nicht, Schweißausbrüche und musst irgendwas tun. Ist besser, wenn du dann eher passiv bist.
Ja.
Ja. Es ist, also diese Langfristigkeit gehört echt dazu, ne? Also anlegen und dann wegtun und vielleicht einmal im Jahr reingucken. Ist
ja
gesünder für die Psyche.
Ich glaube, das ist der einzige, was du gerade erwähnst, ist, glaube ich, der einzige Nachteil der vollständigen Transparenz und Flexibilität. Dadurch, dass du das jeden Tag siehst und das auch jeden Tag beenden oder ändern kannst, ist es tatsächlich so, dass bei uns gibt es Leute, die gehen durch den Prozess und steht hier Anlageziel 15 Jahre, ja, und legen ihr Geld an, 2 Wochen später minus 1%, ja, und dann sind die Leute wieder weg. Ja, ne, und dann sagen, ja, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Und wenn ich jetzt ein intransparentes Produkt, irgendeine kapitalgebundene Lebensversicherung bei irgendeiner Versicherung abschließe, die auf, keine Ahnung, 25 Jahre läuft, dann unterschreibe ich einmal, dann geht da die Kohle jeden Monat weg. Ich sehe davon nichts. In 25 Jahren kriege ich dann ein Schreiben und dann steht dann drauf, hier, herzlichen Glückwunsch. Ist zwar nicht so viel wie erwartet, aber immerhin ist das investierte Kapital nicht futsch. Und das macht es so schwierig. Die meisten Leute verdienen deswegen wenig, manche auch kein Geld, weil sie den Zeithorizont unterschätzen, den es braucht, um damit Geld zu verdienen. Und ja, du hast halt auch mal 2-3 Jahre, wo du im Minus bist, auch mal minus 10-20%. Das heißt aber nicht, dass du dein Geldanlageziel nach 10 oder 15 Jahren nicht erreichst, sondern das ist einfach der ganz normale Weg der Kapitalanlage seit den letzten 100 Jahren. Das kann man sich mal anschauen. Die Zyklen wiederholen sich immer wieder und man muss dort diszipliniert sein, sonst verbrennt man aktiv sein Geld. Ja, das ist wirklich traurig, aber wir beobachten das immer wieder. Die Leute steigen ein, wenn es gestiegen ist, steigen wieder aus, wenn es gefallen ist, warten auf den nächsten Hype, gehen oben wieder rein und am Ende ist die Hälfte der Kohle weg.
Ja, das ist tatsächlich eigentlich genau das Gegenteil, was man machen sollte. Ne? Ich habe eine Studie gelesen von Morgan Stanley, die hat ergeben, dass 84% der Investoren Missverständnisse über die Performance von nachhaltigen Investitionen haben. Das ist ja im Prinzip auch vielleicht das, worüber wir gerade gesprochen haben. Was würdest du sagen, was gibt's noch für Missverständnisse oder gibt's viele Missverständnisse und Mythen rund um das Thema nachhaltige Investitionen? Und wenn ja, was sind so die deiner Meinung nach größten Missverständnisse, die es zu nachhaltigen Investitionen gibt, außer diesem dieser Strategie, über die wir gerade schon gesprochen haben?
Da gibt es tatsächlich viele, wirklich viele Missverständnisse und auch noch viel, viel Unwissen. Zum einen, wir haben mal so ein Experiment gemacht mit dem Bayerischen Rundfunk. Da habe ich mal Anlagestrategien untersucht für die verschiedene Fonds, ETFs, nachhaltige ETFs und hat auseinandergenommen, welche Unternehmen da drin sind. Und die Leute, die da rein investieren wollten, sind aus allen Wolken gefallen. Die haben halt gedacht, okay, ein nachhaltiger Fonds, da habe ich, weiß ich,
Windkraftproduzent, Google und
ja. Das größte Investment jetzt in dem speziellen nachhaltigen Fonds war Coca-Cola. Und dann haben die Leute gedacht, hey, was hat denn das mit Nachhaltigkeit zu tun? Und ich glaube, das ist einer der größten Missverständnisse bei nachhaltigen Fonds. Die meisten Fonds schließen offensichtlich schädliche Unternehmen aus. Ja, und Coca-Cola ist jetzt nicht so offensichtlich schädlich, bis auf ja, die Dinge, die man immer mal hört, ja, Recyclingfähigkeit oder natürlich Zuckergehalt und so weiter und so weiter. Aber ist jetzt kein, zumindest mal kein Waffenproduzent, ja, so. Und das ist, glaube ich, eines der größten Missverständnisse, dass die Leute denken, da sind nur Windkraftproduzenten und Solaranlagenbauer drin, ja. Und das ist aber definitiv nicht der Fall. In den meisten Portfolios ist natürlich auch, weiß nicht, eine Deutsche Telekom mit drin, ja, die für Kommunikation jetzt verantwortlich ist. Oder AMD jetzt als Chip-Produzent und so, ne? Die sind dann auch alle in den nachhaltigen Portfolios mit drin, weil die erstmal kein schädliches Produkt haben und die Unternehmensführung bemüht ist, nachhaltig zu produzieren und so. Ja, das ist so das eine Missverständnis. Das nächste ist, oder anders. Es gibt unglaublich viele verschiedene Auffassungen von Nachhaltigkeit. So rum muss man sagen, ja. Und jeder ist dort anders. Und man muss vermutlich auch selbst Kompromisse eingehen, wenn man nachhaltig investieren möchte. Und das kann ich an einem Beispiel festmachen, als wir damit konfrontiert wurden, dass wir als Unternehmen die Shimano-Aktie bei uns in dem Unternehmen hatten. Ich weiß nicht, das kennt wahrscheinlich der eine oder andere, die machen so Bikeparts, ja, also Gangschaltung, Bremsen und so weiter und so weiter.
Ja, Shimano,
ja. Und ich weiß nicht, deine spontane Reaktion zum Thema Nachhaltigkeit und Shimano?
Oh, Fahrrad finde ich erstmal gut. Also
ja, müsste passen, ne?
Ja, eigentlich passen.
Ja, und aber deswegen
jetzt kommt die Pointe.
Ja, genau. Und deswegen haben wir die auch in den Portfolios. Und die Kritik war, ja, aber Shimano, die machen ja auch Angelzubehör. Und wer angelt, der fängt Fische und tötet Fische. Und ein Unternehmen, was dazu beiträgt, Lebewesen zu töten, kann doch nicht nachhaltig sein. Und ich finde, ihr macht kein nachhaltiges Management. Ja. Und da sieht man, wie kompliziert das Thema ist und wie unterschiedlich auch das Verständnis von Nachhaltigkeit ist. Und wenn man diese Kriterien anlegen würde, kann man sich schnell dann dürfte vorstellen.
Man eigentlich gar nichts machen, oder?
Da bleibt nichts übrig, ja. Also, ja. Und so gehen die Missverständnisse weiter. Aber dafür sind wir da. Es geht eigentlich darum, einen nachhaltigen Ansatz zu haben und ihn transparent zu machen und zu zeigen, guck mal, wir machen das so aus den und den Gründen. Wir glauben, das hat einen Impact. Schau mal, ob du dich damit dort wiederfindest. Ja? Und eigentlich ist Transparenz auch bei der Nachhaltigkeit der Schlüssel.
Ja, finde ich auch. Ich finde, also dieser Finanzsektor, alles, was mit Finanzen zu tun hat, ist noch so ein richtig großer, blinder Fleck, das wird in der Schule nicht wirklich beigebracht. Die Leute haben so, zumindest in Deutschland, über Geld spricht man nicht. Das ist irgendwie so ein Tabuthema. Das führt aber zu ganz viel Unsicherheit und Unwissenheit. Dabei ist, finde ich, es total bemerkenswert, dass nach einem Bericht von der UN die Finanzbranche, gerade die Finanzbranche, eine Schlüsselrolle bei der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung spielt. Weil sie eben die Ressourcen für nachhaltige Projekte bereitstellen kann, so, ne? Also es ist ein super großer Hebel und ich habe das Gefühl, viele Leute wollen da einfach nicht so richtig hinschauen, weil sie da so ein bisschen, keine Ahnung, Scheu oder Angst oder irgendwas vorhaben. Und Finanzinstitute spielen also eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung unserer Zukunft, besonders in Bezug auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Das ist wirklich ein großer Hebel. Und laut dem World Economic Forum ist eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Finanzsektor und Gesellschaft entscheidend, um die globalen Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen und eben eine nachhaltigere Wirtschaft zu schaffen, was wir ja eigentlich die meisten von uns wollen. Wie siehst du das? Also wie siehst du die Rolle von Finanzinstitutionen bei der Gestaltung von nachhaltiger Zukunft?
Also ich sehe das ganz genauso. Das geht um die Kanalisierung oder die Kanalisierung von Geldströmen, ja, die halt für alle Unternehmen eine Rolle spielen, egal ob die nachhaltig sind oder nicht nachhaltig. Und wenn die Finanzwirtschaft dazu beitragen kann, die Geldströme in die richtigen Kanäle zu überführen, dann ist das ein Riesenimpact. Dann lohnt es sich zum Beispiel irgendwann nicht mehr umweltschädliche oder nicht nachhaltige Ideen umzusetzen oder Projekte umzusetzen. Es lohnt sich dann für Siemens vielleicht irgendwann nicht mehr, sich Kohlekraftwerke zu beliefern mit technischem Equipment, ja, und so weiter. Also man allein an dem Beispiel sieht man, was das für eine unglaubliche Macht ist, die dahinter steckt. Und das geht ja nicht nur über Aktien und Anleihen, auch die Kreditvergabe über Finanzinstitute. Also wenn Shell oder wer auch immer irgendwann keinen Kredit mehr bekommt, um eine Produktion aufzubauen, ja, oder eine neue Bohrinsel zu erschließen, ja, dann funktioniert das nicht mehr, dann geht das nicht mehr. Oder es wird so teuer, dass es sich dann für die nicht mehr lohnt. Und daran sieht man, dass die Rolle, also unbestritten gigantisch ist, die Finanzindustrie, ja, da einnimmt.
Ist ja auch schon rückläufig, zum Glück. Viele Großbanken investieren schon gar nicht mehr in fossile Brennstoffe und so, den Abbau. Das ist ein gutes Zeichen.
Absolut.
Wie wäre für dich so die ideale Beziehung zwischen Finanzwelt und Gesellschaft? Wie könntest du dir das vorstellen, wenn du so in die Zukunft blickst? Hast du da eine Idee?
Naja, am Menschen orientiert, ja, dass man die Risiken nicht auf die Leute abwälzt und nur den eigenen Gewinn vor Augen hat, sondern dass man als Finanzindustrie Verantwortung übernimmt für die Menschen, die ihr Geld dort anlegen. Ja, dass man die als Menschen, die auch auf das Kapital oder das Geld oder die Rente, die Altersvorsorge auch angewiesen sind irgendwann mal. Ja, und das fände ich, wäre erstmal so das Wichtigste. Und da gilt es einfach, diesen Interessenskonflikt irgendwie zu lösen, der da lautet, wenn je mehr ich als Finanzdienstleister verdienen möchte, umso weniger bleibt für die Leute übrig. Und diesen Interessenskonflikt, den gilt es irgendwie zu lösen. Ansonsten ist es sehr, sehr schwierig, weil das Geldanlagethema ist auch ein emotionales Thema und viele Menschen machen es denen, ach cool, meine Kids sind schon im Bett.
Warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz schauen. Was ist los? Kann ich kurz, du kannst gerne ein bisschen was erzählen, ich muss mal ganz kurz mit ihm quatschen hier.
So, ja, mach.
Ich komme 2 Minuten wieder, kannst den Leuten, die zugucken, gerne noch ein bisschen was erzählen, bis gleich.
Ja.
Sorry.
Hätte ich das gewusst, hätte ich meine Töchter auch mit hierher gebracht. Dann hätten sich die zwei unterhalten können. Naja, aber zum Thema Interessenskonflikt. Die Motivation, Kapitalanlage an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen und damit Geld zu verdienen, die ist halt so groß und den Leuten wird es auch relativ einfach gemacht, weil bei der Kapitalanlage Emotionen eine unglaubliche Rolle spielen. So, sowohl die Gier, man möchte immer mehr, als auch die Angst, oh mein Gott, ich verliere Geld, was tue ich jetzt? Ich gehe lieber wieder raus. Und diese beiden Gefühle machen es halt für die Vertriebsbranche im Geldanlagebereich halt so einfach. Ja, es ist zum Beispiel, wenn wir den Anlegern und Anlegerinnen sagen, hier Kapitalanlage langfristig 6-7%, das ist das, was du erwarten kannst. Und realistisch erwarten kannst. Fair, transparent und ganz offen. Dann reicht es ja, wenn ein anderer Anbieter, der es nicht so ernst meint mit der Transparenz und der Fairness, sagt, ja, kommst du zu mir, dann machst du 11% pro Jahr. Ob das stimmt oder nicht, findet dann derjenige ja erst nach vielen, vielen Jahren raus. Und da sieht man schon, wie schwierig Fairness und Transparenz bei der Geldanlage ist. Ja? Und im Konsumgüterbereich ist das halt viel einfacher. Wenn einer sagt, hier mein Joghurt ist der beste und schmeckt super gut und ich kaufe den einmal und der schmeckt Mist, dann kaufe ich den beim nächsten Mal nicht mehr. Und bei der Kapitalanlage ist es halt eben schwieriger. Da gewinnt halt häufig der, der am lautesten brüllt und das meiste Marketing macht. Und das macht es im Geldanlagebereich umso schwerer. Aber dafür sind wir da, das Ganze aufzulösen.
Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau.
Hast du schon von den Freipfaden gehört? Das sind die nullten Pfade der Wildgestaltung. Die warten auf dich, um in diesem Fall die Geheimnisse der Permakultur zu lüften. Permakultur ist ein ganzheitliches System des nachhaltigen Designs, das die Prinzipien der Natur nachahmt, um resiliente und produktive Ökosysteme zu schaffen, die sowohl ökologische als auch soziale Bedürfnisse erfüllen, indem sie Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Architektur, Gemeinschaftsbildung und vieles, vieles mehr integrieren. In dem Freipfadkurs Permakultur Design nehme ich dich mit auf eine 8-wöchige Reise durch die Welt der Permakultur. Der Kurs steht dir ein Jahr lang zur Verfügung. Keine Sorge, du brauchst dafür keinen grünen Daumen, nur deine Neugier und den Willen, etwas zu bewegen. Aber was erwartet dich? Ein tiefes Eintauchen in die Ethik, Prozessmodelle, Prinzipien und Methoden der Permakultur. Ich zeig dir, wie du nicht nur deinen Garten, sondern auch dein soziales Umfeld nachhaltig gestalten kannst. Klingt schon irgendwie spannend, oder? Ist es auch. Jedes Modul der insgesamt 13 ist ein kleines Abenteuer für sich. Vollgepackt mit praktischen Tipps, die du direkt in deinem Alltag umsetzen kannst. Ich verspreche dir eine ganze Menge Aha-Momente. Und für einen fairen Preis zwischen 50 und 100 Euro nach Selbsteinschätzung bist du dabei. Und jetzt bist du bereit, den ersten Schritt in die faszinierende Welt der Permakultur zu machen? Na, dann besuch uns auf wildgestaltung.de/pfade/freifahrt und lass uns gemeinsam deine Welt und die der anderen ein bisschen grüner machen.
Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Macht ihr zu zweit weiter?
Wir machen zu zweit weiter, ja. Ich alle will ein bisschen kuscheln. Ich finde ja auch, Wissen ist Macht. Also besonders, wenn es ums Finanzielle geht oder finanzielle Entscheidungen. Also ganz die Verantwortung von den Menschen zu nehmen, kann man natürlich auch nicht. Ne? Also ich denke, da gehört auch viel Bildung noch dazu, was wirklich zu kurz kommt. Hast du eine Idee, wie könnten interessierte Menschen mehr über nachhaltige Geldanlagen lernen und sich informieren, dass sie wirklich gute Entscheidungen treffen können und nicht auf den Leim von irgendwelchen Haien zu gehen?
Ja, ist schwierig. Und zwar deshalb, weil wir das natürlich schon jetzt auch viele Jahre probieren. Das Thema ist leider häufig recht langweilig und es gelingt uns zum Beispiel auch nicht immer, das irgendwie interessanter zu machen. Es gibt halt interessantere Themen, zum Beispiel ein Reiseblog, ja, wo, wie ist es auf den Kanaren oder so, ja, und nicht, wie sind die Zusammenhänge zwischen Risiko und Ertrag bei der Geldanlage, worauf muss ich achten? Das ist ja auch ein sehr mathematisches, ein statistisches Thema, ja, da geht es um Wahrscheinlichkeiten und so ein Kram, ja, und das macht es halt unglaublich schwierig. Also das Beste, was einem passieren kann, man gelangt zu einem seriösen Anbieter, zu einem seriösen Berater, zu einem wirklich menschenorientierten Berater und dann ist man auf der richtigen Seite. Die Herausforderung ist halt, diese Nadel im Heuhaufen zu finden. Ja? Also wer macht das und wer stellt sein eigenes Gewinninteresse zurück und versucht den anderen nicht zu übervorteilen, ja, mit dem Finanzwissen, was er hat, um eine höhere Provision oder höhere Gebühren zu bekommen. Und von daher ist, glaube ich, immer ein guter Indikator, wenn man auf die Gebühren schaut, das Kleingedruckte liest und wenn man so ein Alarmsystem entwickelt, wenn einer mit krassen Renditen, also alles, was zweistellig ist, ja, so 10% und mehr pro Jahr, sofort rote Lampe und dann kann man sofort, dann kann man gleich sagen, Moment mal, wie viel kann ich denn damit verlieren auch? Und wenn dann die Antwort nicht ist, ja, mal mindestens 40-50% Verlustpotenzial, dann ist schon was schiefgelaufen, ja.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube, so ganz durchsteigen kann man das als Laie natürlich nie. Das müsste man dann studieren oder in großen Institutionen arbeiten, um die Erfahrung zu machen, weil es natürlich wirklich ein ziemlich kompliziertes bis komplexes System ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es sicherlich kleine Hinweise und Warnsignale, die mehr Leute irgendwie auf dem Schirm haben sollten, damit sie nicht ganz übervorteilt werden. Also so ein paar Anhaltspunkte gibt es da bestimmt, ja, wie du auch gesagt hast, ne? Machen wir mal weiter. Ich finde, bei euch habe ich auch gesehen, dass es bei euch quasi Investoren möglich ist, auch direkten Einfluss auf nachhaltige Projekte zu nehmen. Was gibt's denn da für konkrete Möglichkeiten für Einzelpersonen bei euch?
Ja, also das Wichtigste für uns ist, dass die Leute auch aktiv dran teilhaben können, wie die Geldanlage aussieht, wie die Fonds gemanagt werden. Zum Beispiel Feedback geben zu den einzelnen Unternehmen, die wir drin haben. Unternehmen vorschlagen, in die wir investieren könnten. Ja, dass man sagt, ich habe da von einem coolen Unternehmen gehört. Schaut euch das mal an. Wäre das nicht was für die nachhaltige Geldanlage? Dass wir unsere Fonds auch um Unternehmen ergänzen, die Leute gut finden, die Leute mögen, wo sie gerne rein investieren. Und um das so ein bisschen zu institutionalisieren, werden wir auch dazu übergehen, das dem Ganzen eine Struktur zu geben, indem wir zum Beispiel mal 2-3 Unternehmen vorstellen und auch mal abstimmen lassen, welches Unternehmen möchtet ihr auch in eurem Portfolio, in eurem Evergreen-Portfolio haben oder welches nicht, ne, dass man so eine Art Voting hat. Oder dass wir Unternehmen zur Auswahl stellen, wo wir nicht mehr sicher sind, ob wir die noch haben wollen oder nicht, aus den und den Gründen. Und dort das Feedback mal einholen und sagen, was haltet ihr davon? Die haben jetzt das und das gemacht, ist aber schon 5 Jahre her. Wollen wir die trotzdem behalten, weil quasi verjährt und die haben sich ja verbessert? Oder ist das jetzt ein Aspekt, wo ihr sagt, nee, also das war vor 5 Jahren so krass, was die da gemacht haben, ja? Von denen wollen wir nie wieder was hören, ja. Also das sind so Dinge, wo man dann auch direkt auch Einfluss nehmen kann.
Ja, das finde ich gut. Und ich würde auch so sagen, jedes Unternehmen hat ja so seine Vision und Zukunftspläne. Und bei euch, also Evergreen, wo ihr ja an der Spitze der Finanzinnovationen steht, gibt's sicherlich auch einige spannende Vorhaben. Und jetzt gibt's ja auch endlich den zunehmenden Trend zur Digitalisierung in der Finanzbranche und bei Banken. Yes! Das bietet natürlich viele Möglichkeiten, neue Technologien zu integrieren, um Angebote und Reichweite zu erweitern oder auch Benutzerfreundlichkeit für die Kunden. Was sind da so eure nächsten großen Ziele oder Projekte?
Ja, also was wir gerade abgeschlossen haben, das war ein großes Projekt, sind unsere Zinspockets. Das sind so kleine, ja, Pockets unter Depots, Spartöpfe, wo man ganz normal Zinsen bekommt, so aktuell 3,3% pro Jahr und jeden Tag gut geschrieben. Das war ein großes Projekt für uns, weil wir vorher ausschließlich die langfristige Kapitalanlage für Altersvorsorge, für langfristige Sparziele angeboten haben. Das haben wir miteinander verschmolzen, damit wir die Leute beraten können und ihnen dann sagen können, ganz konkret, pass auf, das gehört nicht in den Langfristtopf, das gehört in den Kurzfristtopf und umgedreht. Und unsere große Vision ist es, noch einfacher zu machen, also die Finanzen so aufzuteilen, für jeden so aufzuteilen, dass es wirklich passt, ne? Wo am Ende rauskommt, okay, das brauche ich für langfristig, das brauche ich für kurzfristig. So teile ich das Ganze auf, ohne irgendwelches Finanzwissen, ohne irgendwie wissen zu müssen, wie Fonds funktionieren und ETFs und welchen kaufe ich jetzt. Also das wollen wir den Leuten alles abnehmen und das eben zu den geringstmöglichen Gebühren, damit der größtmögliche Ertrag für alle übrig bleibt. Und der zweite Punkt ist weiter in die Transparenz investieren, noch klarer machen, warum haben wir das Unternehmen ausgewählt, warum haben wir das wieder rausgenommen und so weiter, dass man wirklich auch sehr gut nachvollziehen kann, wo steckt mein Geld und kann ich damit Gutes tun und welche Risiken kann ich damit eingehen und das dritte, welchen Ertrag kann ich damit erreichen. Und da gibt es immer noch viel zu tun.
Ja, das glaube ich. Hey, schön, da seid ihr auf einem guten Weg. Ich würde dich jetzt mal einladen zu so einer kleinen Speedrunde und dir ein paar Fragen stellen, die du eigentlich mit einem Wort oder vielleicht einem kurzen Satz beantworten kannst. Hast du Bock?
Ja, gerne.
Was ist denn dein Lieblingsbuch? Dein Lieblingsbuch über Finanzen, hast du da was? Was du den Leuten mal empfehlen würdest zu lesen?
Liar's Poker.
Liar's Poker, mhm. Weißt du, von wem das ist?
Ah, da müsste ich googeln.
Liest du gerade was, ein Buch? Also, muss gar nicht zu Finanzen sein. Was liest du gerade?
Ich lese tatsächlich gerade die Biografie von Elon Musk, weil es so eine polarisierende Figur ist. Ja, die einen hassen ihn, die anderen vergöttern ihn und es gibt wenig dazwischen, so dass mich einfach interessiert, was ist das für ein Typ und wie ist er zu dem geworden, was er jetzt ist. Ja, und da stecke ich gerade drin.
Das ist eine ziemlich spannende Geschichte. Ich habe so einen recht ausführlichen Podcast mal dazu gehört und die ein oder andere Doku gesehen. Vielleicht ziehe ich mir das Buch auch noch rein. Hast du ein Lieblingszitat?
Beginning is half done. Ja.
Sag nochmal.
Beginning is half done. Also.
Yes.
Starten ist die Hälfte.
Halbe Miete.
Ja, genau.
Welche Stadt besuchst du am liebsten? Hast du so eine Lieblingsstadt in Deutschland? Oder?
Wenn ich jetzt sage, ich bin am liebsten hier bei mir in der Heimat in Leipzig, ist das wahrscheinlich, zählt das nicht, oder?
Doch, natürlich, klar, okay, das ist richtig schön. Voll viele Parks und ja, ich mag Leipzig auch gerne. Was war dein allererster Job?
Na, wenn die Selbstständigkeit mit meinem Sportgeschäft zählt, dann war es mein Sportgeschäft in Leipzig in den 90ern. Ja, dann war es das Sportgeschäft.
Was trinkst du am Morgen, Kaffee oder Tee?
Honigmilch.
Ah, lecker. welches historische Ereignis hättest du gern miterlebt?
Also ich kann mir tatsächlich keine spannendere Zeit vorstellen als die aktuelle oder sagen wir mal die letzten 10, 20, vielleicht 30 Jahre. Ich bin ja, wie gesagt, bin schon ein bisschen älter. Ich habe die Wende und die Montagsdemonstration 1989 live als Jugendlicher, als 15, 14-Jähriger miterlebt und bin auch dort mitmarschiert. Das habe ich live miterlebt. Das ist richtig cool gewesen, ja, was daraus auch erwachsen ist. Ansonsten, also ich glaube, ich kann es mir nicht spannender vorstellen als das, was bei uns gerade passiert mit Digitalisierung, mit AI, mit allem, was da zusammenhängt, mit Transition zu nachhaltiger Wirtschaft, ja, erneuerbare Energien und also das ist so spannend. Das andere ist dann also fast langweilig, oder?
Oh, weil, ja, ach nö, also ich persönlich hätte die Red Hot Chili Peppers in ihrer heißesten Phase mal gerne gesehen, da bin ich leider zu jung für, aber ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Die Geschichte der Welt ist ziemlich interessant, also ich glaube, jeden Zeitpunkt irgendwo auf der Welt ist extrem viel Wandel passiert. Ja, ich bin sehr gespannt, hast du einen Wort, was für dich die Zukunft beschreibt?
Stand heute würde ich sagen, wahrscheinlich AI. Ja, also künstliche Intelligenz ist wahrscheinlich der größte Umbruch, der uns bevorsteht. Oder wir sind ja eigentlich mittendrin. Die Vorstellungskraft der meisten reicht ja nicht dazu aus, um zu einschätzen zu können, wie so eine exponentielle Entwicklung in so einem fundamentalen Bereich von sich geht und was das in einem Jahr, in 5 Jahren oder in 20 Jahren für uns alle bedeutet.
Ja, da gebe ich dir total recht. Ich bin seit letztes Jahr Dezember ziemlich intensiv mich am Beschäftigen und Informieren mit künstlicher Intelligenz und muss echt sagen, alter Schwede, was da schon alles bei rumgekommen ist und welche Szenarien für die Zukunft da aufgemacht werden an Möglichkeiten, wo es hingehen könnte damit, ist schon ganz schön abgefahren. Ja, und technische Evolution dreht sich auch nicht so leicht zurück. Und schreitet vor allem viel schneller voran als die biologische Evolution. Da können wir uns also warm anziehen.
Das stimmt. Es bleibt zu hoffen, dass die meisten Menschen davon nicht zu sehr überrannt oder überfahren werden, weil doch alles sehr schnell geht mittlerweile. Ja. Und die Leute, die noch am Schnellzug dranhängen, die können davon vielleicht auch profitieren. Und die Leute, die den Anschluss verpassen, für die wird es immer schwieriger, bei dieser Entwicklung mitzuhalten. Ja, wenn man mal überlegt, vor 500 Jahren ist hat sich jahrzehntelang eigentlich nichts groß verändert, ja. Und jetzt haben wir hier gigantische Entwicklungsschritte von einem Jahr aufs nächste fast. Ja? Also manchmal auch nicht einfach.
Schon auch nicht einfach, ja. Was ist dein Lieblingssport?
Snowboarden.
Oh yeah, na, da ist ja bald wieder Zeit für.
Ja.
Aber da, das kannst du in Leipzig nicht machen.
Nee, also das nächste, was wir hier haben, ist so anderthalb Stunden entfernt im
der Harz dann, ne?
Harz, beziehungsweise Thüringer Wald, Erzgebirge. Ah, ja. Wir haben hier Oberwiesenthal, den Fichtelberg. Das ist so, ja, kleiner Berg.
Was ist ein Gegenstand, ohne den du nicht leben könntest?
Ich hänge eigentlich nicht so sehr an den Gegenständen. Solange es genug zu essen ist und einigermaßen warm und nicht reinregnet und die Familie fit ist, sind die restlichen Gegenstände eigentlich relativ gleichwertig.
Okay, das lasse ich auf jeden Fall durchgehen. Hast du ein Lieblingswort in der deutschen Sprache?
Oh. Lieblingswort. Nee, nix ein. Ich habe kein Lieblingswort, nein.
Hast du Offline-Tage? Also ohne Internet? Bewusst so? Oder unbewusst?
Leider nicht, aber ich denke oft drüber nach. Ich glaube, es würde mir viel bringen, davon bin ich überzeugt. Ich muss es nur noch hinkriegen.
Ja, das kenne ich auch. Hast du eine Lieblings-App oder eine App, die du nicht missen wollen würdest?
Es schwankt immer. Die Evergreen-App, die will ich natürlich nicht missen. Ist einfach. Ich verbringe tatsächlich viel Zeit auf X, auf Twitter, X, formerly known as Twitter sozusagen, weil ich dort vielen Menschen folge, denen ich viel, also die ich bewundere, ja, und die, denen ich viel, viel zutraue. Und das, da verbringe ich viel Zeit.
Die sind noch nicht nach Blue Sky, Mastodon oder Threads abgewandert.
Wenn ich so richtig mitgekriegt habe, machen viele das parallel. Ich habe halt auch viele internationale so Persönlichkeiten, Wissenschaftler, Institutionen, denen ich folge, und dann wird's dann eng. Also ich auf anderen Plattformen, und ich glaube, da ist X schon am breitesten aufgebaut. Und ich finde es auch gut, dass man sich ausruhen kann, wem man folgt. Und da ich ja nur konsumiere und nicht produziere auf X, kann ich mir halt aussuchen, wem ich folge, und das verfolge ich dann sehr, sehr, sehr intensiv, und das ist sehr, sehr spannend.
Hast du ein persönliches Vorbild im Bereich Nachhaltigkeit oder Banking?
Also Banking ist schwer. Da gibt es wenige, die jetzt schon den gleichen Anspruch haben an Geldanlage, an nachhaltige Geldanlage. Die Tomorrow Bank ist auf jeden Fall als Institution ein Vorbild für uns. Ich glaube, die machen das richtig cool, auch in allen Aspekten des Thema Nachhaltigkeit und Geldanlage. Vielleicht nicht als Person, aber als Institution. Wir sind auch sehr eng befreundet und machen viele Dinge zusammen. Und ja, die würde ich auf jeden Fall nennen.
Kann gut sein, dass ich irgendwann auch nochmal ein Live mit denen mache. Jetzt gar nicht in den Kalender reingeguckt, aber Triodos Bank habe ich schon, könnt ihr entweder in den Reels oder im Spotify-Podcast hören. Die Ethik Bank kommt auch noch, und ich glaube die GLS Bank auch noch, aber ich habe diese Termine, sind bis Mai nächstes Jahr, nicht alle im Kopf leider. Hast du ein Morgenritual, so ein ganz bestimmtes, was du sagst, so, das mache ich jeden Morgen, da lege ich Wert drauf, um gut in den Tag zu kommen?
Ja, ich setze mich tatsächlich jeden Morgen 5 Minuten mit meiner Müsli-Schale vor den Fernseher und gucke Morgenmagazin. Aber jetzt nicht, weil es mich inhaltlich so reizt, sondern das ist einfach so ein komisches Ritual wahrscheinlich, ja.
Cool. Kannst du dich noch an deinen ersten Gedanken beim Aufwachen heute erinnern?
Ich möchte nicht aufstehen, ich möchte weiter schlafen, weil das Wochenende war anstrengend und ich war total müde.
Berg- oder Strandurlaub?
Im Winter Berg?
Im Winter Berg, ja.
Ja.
Und im Sommer?
Strand. Für uns ist tatsächlich die Abwechslung als Familie wichtig. Wir machen so Roadtrips viel, ja, wo wir vom Strand in die Berge und so weiter. Das ist so eigentlich unser Urlaubs, das sind immer unsere Urlaubsthemen, immer so Roadtrips. Also wir sind ganz große Roadtrip-Fans, weil wir die Abwechslung einfach lieben.
Das kenne ich gut. Kann ich auch gut verstehen. Hast du ein Lieblingsmusikgenre?
Ah, das ist stimmungsabhängig tatsächlich. Ja, ich habe viel Techno gehört in den 90ern. Und ja, jetzt aktuell höre ich auch relativ viel so Deutschrap, kann man sagen, ja.
Hast du einen Song, der dich besonders inspiriert oder inspiriert hat, den du teilen kannst?
Habe ich bestimmt, vielleicht fällt er mir noch ein. Ich lasse es mal im Hinterkopf weiterlaufen.
Schieb gern mal nach. Wenn du kein Finanzexperte wärst, welchen Beruf würdest du ausüben?
Ich glaube, ich hätte gerne einen Handwerksbetrieb oder einen Produktionsbetrieb, würde den, also als selbstständiger Unternehmer, der im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs ist, ja, vielleicht Windkraftanlagen konzipiert und baut. Das ist der einzige Nachteil an dem Finanzbereich. Es gibt nichts zum Anfassen, ja, und zu bewundern am Ende des Tages. Und das vermisse ich ein bisschen. Das heißt, ich wäre unglaublich gerne im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs, aber da, wo man wirklich was sieht, was da passiert, ja.
So, ja. Ja, das ist eine gute Antwort. Was ist ein Land, was du gerne noch besuchen möchtest?
Ich sag mal, ich bin viel rumgekommen, als ich noch Angestellter war. Ja, ist auch eigentlich ja in der ganzen Welt. Das hat der Job so mit sich gebracht. Die skandinavischen Länder, die fehlen fast noch komplett so auf meiner Besucherliste. Das heißt, ich würde schon gerne mal so einen Roadtrip ans Nordkap machen. Das ist so so ein offener Punkt.
Welches Wort beschreibt die heutige Gesellschaft für dich?
Also ich habe was vor Augen, mir fällt das Wort nicht ein. Lass mich mal überlegen. Also ich versuche es mal zu beschreiben. Es ist alles unglaublich schnell, unglaublich viel, unglaublich... Ja, vielleicht so eine Art Bubble, so eine Bubble-Society. Ich habe das Gefühl, es entstehen immer mehr Blasen und die werden auch immer konzentrierter und es wird häufig immer schwieriger, irgendwie ins Gespräch zu kommen, Konsens zu finden, weil sich so viele unglaublich starke Bubbles entwickelt haben. Ja, und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber... manchmal hat man den Eindruck, man lernt jemanden kennen und drei Sätze später hat man so das Gefühl, okay, man weiß ziemlich genau, wo der so unterwegs ist, was er so liest, was er sich so anschaut. Und dann, ich habe das Gefühl, manchmal wird es immer schwieriger, irgendwie zueinander zu finden, ja. Und vielleicht so eine Bubble Society. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut.
Loggen wir ein. Wenn du eine Sache an deinem Job ändern könntest oder würdest, welche wäre das?
Also ich muss gestehen, ich bin schon extrem zufrieden. Das ist auch, also mein Traum war es, gestalten zu können, tolle Menschen einmal um mich zu haben, mit denen ich jeden Tag tolle Ideen umsetzen kann. Das war noch das, was mir so gefehlt hat nach dem Familienglück, ja, so auf der Jobseite. Und also genau so ist das heute, ja. Ich fahre morgen früh ins Office, manchmal mache ich auch Homeoffice und dann weiß ich ziemlich genau, okay, es wird wieder ein cooler Tag, weil wir arbeiten an dem Projekt und an der Idee und ist sehr, sehr oft sehr euphorisch bei uns.
Nice. Ja, das freut mich sehr. Was ist das Wichtigste, also Superlative hin oder her, ne? Aber was ist so eins der wichtigsten Dinge, die du in deiner Karriere gelernt hast, ganz persönlich für dich?
Geduldig zu sein. Aber gut, ich habe festgestellt, das ist extrem wichtig, aber ich habe es bis heute nicht gelernt, so muss ich es eigentlich sagen. Ja. Also ich habe gelernt, dass es wichtig ist, aber ich habe noch nicht gelernt, geduldig zu sein. Ja.
Ist auch, glaube ich, Masterclass, Königs- und Königin-Weg, da hört das Lernen nie auf. Ja. Vor allem bei Herzensprojekten oder so, wo man so richtig Feuer und Flamme ist, dann da irgendwie geduldig zu sein, erfordert viel Selbstbeherrschung und
ja.
Ist vielleicht auch, also dann nicht angebracht für die Projektphase gerade, ne? Weil wenn es halt so voll in einem brennt, dann ist es auch voll gut, dem so voll Raum zu geben und stumm und drangmäßig nach vorne zu wetzen.
Das stimmt. Das sehe ich auch so.
Nichtsdestotrotz ist die nächste Frage ziemlich wichtig. Also wie entspannst du dich nach einem langen Arbeitstag? Was sind so ein paar Self-Care-Methoden, die dir total helfen, die dir gut tun?
Also das Wichtigste für mich, mich zu entspannen, ist abends oder am Wochenende, wann auch immer, mit meinen Kids auf der Couch zu liegen, entweder gemeinsam noch was anzuschauen, ja, in eine Serie auf dem Streamingdienst oder zusammen noch irgendein Handygame zu spielen oder zusammen was zu lesen oder ein kleines Projekt zusammen zu machen. Wir haben gerade eine Hochebene für unsere Kleine gebaut, wo sie viel mitgeholfen hat. Das ist das Entspannendste überhaupt, weil man weiß, man ist irgendwie zu Hause, man gibt Geborgenheit, man ist selber geborgen und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es das nicht gäbe, dann könnte ich auch definitiv das Evergreen nicht machen oder irgendwas anderes. Das wäre unmöglich. Dann wäre ich nach einem halben Jahr durch.
Ja, das kenne ich gut. was ist deine Superkraft?
Also geduldig sein ist es nicht. Ich glaube, ich kann schon besonders empathisch sein und auf Menschen eingehen.
Das ist eine richtig gute Superkraft. Sehr wertvoll. Ich habe noch zwei Fragen für dich. Die eine hat zwei Teile. Wenn du eine Sache in der Gesellschaft ändern könntest, so einfach mit einem Schnips, was wäre das und warum?
Also speziell bei uns in Deutschland wäre es das Bildungssystem. Das ist natürlich jetzt musste man natürlich ins Detail gehen, was das alles ist, aber das wäre für mich so das Allerwichtigste, weil es so viel auch andere Dinge dann in der Zukunft der Menschen dann beeinflusst. Das wäre so das Allerwichtigste und insbesondere, weil es natürlich auch meine Kids betrifft, ja, die ja mittendrin stecken im Bildungssystem und ich mir tun die Kids manchmal leid, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe den Eindruck, es wird unglaublich viel Kindheitszeit, viel Kindheit verschwendet auch mit dem Bildungssystem, wie wir das heute haben. Und das tut mir dann einfach leid, weil man hat ja nur eine Kindheit, ja, und das könnte so viel schöner sein auch, ja, und so viel sinnvoller und sinnstiftender. Ja, das ist sowas, was mir am Herzen liegen würde.
Voll, das kann ich zu 1000% unterschreiben. Da gehe ich auch total rein. Bildungsreform ist mein absolutes Steckenpferd und sämtliche Projekte sind darauf ausgelegt. Von daher, yes, gehe ich voll mit. Letzte Frage. Für dich ganz persönlich oder für Evergreen, wie du das sehen magst, können die Zuschauerinnen und Zuschauer, alle, die das sehen, hören, können wir dich irgendwie unterstützen? Gibt's konkrete Fähigkeiten, Ressourcen, Informationen oder Ideen, die ihr braucht? Also ihr als Evergreen oder du ganz persönlich, ne, hast jetzt die Möglichkeit, einfach mal einen Wunsch raus ans Universum zu schicken und wir gucken mal, was das Universum so drauf hat. Und alle sind herzlich eingeladen, den Wunsch zu erfüllen. Schauen wir mal. Hast du eine Idee?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind häufig ratlos, wenn es zum Beispiel darum geht, auf der App was Neues zu etablieren, eine neue Journey, eine neue Experience, ein neues Produkt, einen neuen Beratungsansatz. Und häufig stochern wir da im Nebel und müssen probieren, ob es funktioniert. Wir führen aber auch häufig so Tests durch, Online-Tests, ne, per Video, und dann führen wir verschiedene Ideen und Prototypen vor, die noch nicht live sind, die einfach mal in der Testphase sind. Und da hilft es uns so viel, wenn wir dann ehrliches, unvoreingenommenes Feedback bekommen, anhand dessen wir dann die Sachen besser machen oder vielleicht auch einfach weglassen, weil wir feststellen, das ist eigentlich total blöd, was wir uns da überlegt haben. Weil das ist halt das, was passiert, wenn man so lange sich mit einem Thema beschäftigt. Man hat so den Tunnelblick und glaubt zu wissen, was den Leuten gut tut. Und tatsächlich ist es das gar nicht. Und das wäre toll. Also jeder, der sich dazu bei uns meldet, den packen wir bei uns auf die Liste für die Tests, schreiben dann an. Ist dann kein Zwang, ja. Wenn es dann gerade nicht geht, geht's nicht. Ist gut, aber es ist immer gut zu wissen, wenn man so ein paar Leute hat, die da mal eine Viertel oder halbe Stunde für opfern und sagen, ja, mache ich mit, ich gebe euch mal mein Feedback. Finde ich doof, finde ich gut.
Nice, ja, toll, großartig. Werde ich auf jeden Fall auch nochmal in der Story erwähnen, dass ihr da Unterstützung euch wünscht. Das bringt uns zum Ende vom heutigen Gespräch. Ich danke dir vielmals, Eben. War großartig. Also Eben kurz von Evergreen. Ja, vielen Dank für die ausschlussreichen Einblicke in die Welt der nachhaltigen Finanzgestaltung. Ich finde dein Engagement und dein Feuer dafür, so Kapital in umwelt- und sozialbewusste Projekte zu lenken, zeigt, wie wichtig nachhaltige Investitionen in unserer heutigen Zeit sind. Und ich finde auch, du hast uns gezeigt, wie Evergreen die Finanzdienstleistungen demokratisiert, um sie einer breiteren Bevölkerungsschicht zugänglich zu machen und ja, dabei total transparent und vertrauensfördernd für den gesamten Finanzsektor sein kann und wie du vor allem auch das zurückbringen kannst, Transparenz und Vertrauen, was dem Finanzsektor ja oftmals auch ein bisschen fehlt heutzutage. Und für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die heute bei uns waren, ich hoffe, dass ihr dieses Interview auch genossen habt und dass es euch inspiriert hat und auch euch gezeigt hat, wie wichtig und erreichbar der nachhaltige Ansatz in der Finanzwelt ist. Und ich finde Evergreens innovative Lösungen und Reaktionen auf wachsende Herausforderungen unseres Jahrhunderts ziemlich innovativ und gut. Und finde, sie tragen zu einem stabileren und zukunftsfähigeren Wirtschaftssystem bei. Von daher, denkt gerne immer dran, dass jede und jeder von uns einen Unterschied machen kann und wir alle ein Teil der Lösung sein können. Ja, ich danke dir vielmals, Eben.
Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Jederzeit gerne wieder.
Danke. Ja, freue mich auch. Vielleicht machen wir das in einem Jahr nochmal und gucken, was ihr bis dahin Neues alles aufgestellt habt.
Ja, super gern.
Cool, dann wünsche dir einen schönen Feierabend. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Mach dich gern zu deiner Familie und grüße ihn mal unbekannterweise.
Das mache ich.
Cool, ja. Alles klar. Ich danke dir vielmals. Und wir sehen uns. Wir sehen uns am Donnerstag zum nächsten Live mit Arthur von bodenständig.art. Und der ist nämlich Gemüsegärtner, Selbstversorger und Gründer von Saisongärten mit eigener Produktion, Saatgut und einer eigenen Zeitschrift. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, engagiert und seid alle Teile der Lösung für eine bessere und gerechtere Welt. Schönen Abend euch. Ciao.
Tschüss.
Bis bald.